Geschwister, wir hatten vor einigen Wochen, als der Gerhard nicht hier war, an zwei Sonntagen uns mal über unsere Nahrung unterhalten, über das Manna in der Wüste, über das frische Wasser, was wir brauchen, um gestärkt zu sein im Kampf gegen Amalek. Und da haben wir immer darauf hingewiesen, dass das Manna unser Herr ist, wie er hier in der Wüste gelebt hat, als unser Beispiel, als unser Vorbild, nicht als der, wie wir ihn sonst im Alten Testament sehen, als den verheißenen Messias, oder wie wir es im Epheserbrief haben, als den verherrlichten Menschen zur Rechten Gottes, in dem wir alle unsere Segnung haben. Und da dachte ich, dass wir einmal unter diesem Aspekt des Mannas ein Kapitel sehen, wo wir den Herrn besonders als unser Beispiel sehen können, von dem wir zu lernen haben. Und da denke ich an ein Kapitel, was uns allen sicherlich gut bekannt ist, aus dem Johannesevangelium, das 4. Kapitel. Johannes 4. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, wiewohl Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Felde, welches Jakob seinem Sohne Josef gab. Es war aber daselbst eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich also an die Quelle nieder. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm: Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn gebeten haben, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab, und er selbst trank aus demselben und seine Söhne und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wiederum dürsten. Wer irgend aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komme hierher. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter hatten auf diesem Berge angebetet, und ihr saget, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an und wisset nicht, was. Wir beten an und wissen, was, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter, den Vater in Geist und in Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist ein Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Und über diesem kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand: Was suchst du oder was redest du mit ihr? Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten: Kommet, sehet einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was irgend ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus? Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. In der Zwischenzeit baten ihn die Jünger und sprachen: Rabbi is, er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennet. Da sprachen die Jünger zueinander: Hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Saget ihr nicht, es ist noch 4 Monate und die Ernte kommt? Siehe, ich sage euch, hebet eure Augen auf und schauet die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Der da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, auf dass beide, der da sät und der da erntet, zugleich sich freuen. Denn hierin ist der Spruch wahr: Ein anderer ist es, der da sät, und ein anderer, der da erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihm, um des Wortes der Frau willen, welche bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was irgend ich getan habe. Bis hierher. Sicherlich gibt es niemanden unter uns, dem die Begebenheit, die Johannes hier im 4. Kapitel seines Evangeliums schildert, unbekannt ist. Von daher gibt es für mich auch nichts Neues darüber zu sagen. Wir sind ja auch nicht hier, um was Neues zu hören, wie die Athener auf dem Areopag, sondern um aus dem Worte Gottes zu schöpfen, zu lernen von dem, der sich uns im Anfang dieses Evangeliums als das ewige Wort vorstellt, das Fleisch geworden ist. Wir erinnern uns des Öfteren daran, dass er unser Beispiel ist in allen Lebenslagen. Und dass wir in seiner Nachfolge in dieser Welt seine Gesinnung zu offenbaren haben. Hier in diesem Abschnitt, ich sagte es schon einleitend, da können wir ihn studieren. Da können wir ihn am Schluss nicht nur als den vollkommenen Lehrer erleben, der uns das Wesen der Anbetung erklärt. Da können wir ihn zunächst einmal schon als den vollkommenen Evangelisten und auch als den vollkommenen Seelsorger sehen. Wir haben uns ja schon öfter Gedanken gemacht, wie wir hier evangelisieren können. Wie wir Menschen ansprechen können, um sie zu bewegen, die Gnade Gottes anzunehmen, um sich für alle Ewigkeit retten zu lassen. Dafür hat der Herr uns doch noch hier auf der Erde gelassen, wie es in Matthäus 28 sagt, um alle Nationen zu Jüngern zu machen. Hier können wir ganz konkret von dem Herrn lernen, können ganz konkret sehen, wie er mit seinen Mitmenschen umgegangen ist. Nun, diese Begegnung des Herrn mit dieser samaritischen Frau war schon außergewöhnlich. In vielen Dingen. Die Frau einerseits kam zu einer ganz ungewöhnlichen Zeit zu dem Jakobsbrunnen, zur sechsten Stunde, um die Mittagszeit. Und der Herr ging auf einen für Juden ganz ungewöhnlichen Weg von Jerusalem nach Galiläa. Offensichtlich wollte diese Frau wegen ihres Vorlebens vermeiden, mit vielen Bekannten und Nachbarn am Brunnen zusammenzutreffen, weil sie sich ihrer Lebensführung schämte. Heute allerdings wäre die Lebensführung dieser Frau etwas Alltägliches. Da wäre es kaum ein Grund zur Scham heute noch. Aber damals war das anders. Aber ihretwegen heißt es hier im Vers 4, dass der Herr musste durch Samaria ziehen. Das war kein Auftrag im Alten Testament aufgeschrieben an den Messias, sondern das war ein Gebot seines Vaters. Wir haben ja gelesen, es war seine Speise, den Willen seines Vaters zu tun. Und zunächst gab es für den Herrn zwei Probleme, die der Herr aus dem Weg räumen musste. Es war nach den damaligen kulturellen Bräuchen anstößig, eine Frau in der Öffentlichkeit anzusprechen. Und deshalb konnte der Herr diese Frau nicht einfach so ansprechen und ein Gespräch mit ihr beginnen. Das war das erste Hindernis. Und das zweite Problem war ethnischer, war religiöser Natur. Das wird hier in der Klammer von dem Vers 9 angedeutet. Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Warum nicht? Und das können wir im Alten Testament sehen in 2. Könige 17. Ich will das mal aufschlagen. Zweite Könige 17, da haben wir im Vers 24. Und der König von Assyrien brachte Leute aus Babel und aus Kuta und aus Ava und aus Hamat und aus Sepharvaim und ließ sie anstelle der Kinder Israel in den Städten Samarias wohnen. Und sie nahmen Samaria in Besitz und wohnten in seinen Städten. Das war also der Grund dafür, dass die Juden keinen Umgang mit den Samaritern hatten. Diese waren inzwischen ein Mischvolk, die gehörten also eigentlich nicht zum Volke Gottes. Und der Herr hat auf ganz bewundernswerte Weise diese beiden Probleme, die für ihn bestanden, ausgeschaltet und die Hindernisse überwunden, mit dieser Frau ein Gespräch anzuknüpfen. Er stellt sich an dem Brunnen wie einer, der Durst hat. Und er hatte sicherlich auch Durst. Er hat das nicht nur als Vorwand genommen. Denn er war ja ein Mensch wie wir. Er hatte auch unter der Hitze zu leiden. Und wer in diesen Breitengraden bei solcher Hitze nicht trinkt, der gefährdet, das wissen wir alle, in hohem Maße seine Gesundheit. Das kann sogar Folgen mit tödlichem Ausgang haben. In einer solchen Situation, wenn jemand in der Hitze dort nicht zu trinken hat, ist selbstverständlich das kulturelle Verbot für einen Mann aufgehoben, in der Öffentlichkeit eine Frau anzusprechen. Ebenso trat das ethnische, religiöse Problem in den Hintergrund, was normalerweise entsteht, wenn ein Jude eine Samariterin anspricht. Aber wenn ein Mann in der Mittagshitze eine Frau um Wasser bat, also so abhängig von ihr war, dann mussten die menschliche Not bei ihm sehr groß gewesen sein. Mit dieser Bitte um Wasser überwand also der Herr diese beiden Hindernisse. Und die erstaunte Frage der Frau in Vers 9 öffnet dem Herrn die Tür, für ein Weitergespräch. Sie sagt da, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Daran kann der Herr nun anknüpfen, um das Gewissen dieser Frau zu erreichen. Natürlich hätte der Herr als erstmal ein Gespräch angeknüpft war, jetzt mit der Tür ins Haus fahren können und die Frau auf ihre sündige Beziehung mit einem anderen Mann hinweisen können. Ob das wohl weitergeführt hätte in diesem Augenblick? Ich glaube das nicht. Zweifellos hatten das schon andere getan. Wenn nicht durch Worte, dann wahrscheinlich durch Blicke oder auf andere Weise. Und nicht ohne Grund kam ja diese Frau mittags, in der Mittagshitze, zu so ungewöhnlicher Zeit an den Brunnen. Nun war es sicherlich nicht ohne Grund so gekommen, dass diese Frau so ohne weiteres diese sündhafte Beziehung mit einem Mann aufgebaut hatte. Das hatte natürlich, wie meistens in solchen Dingen, eine Vorgeschichte. Und welche Nöte, welche Enttäuschungen hatte diese Frau wahrscheinlich mitgemacht? 5 vorangegangene Ehen. Alle waren aufgelöst. Entweder durch Tod oder dadurch, dass sie verstoßen wurde. Nach jeder Enttäuschung war sie wieder eine neue Ehe eingegangen. Und neben dem Bedürfnis, ihre wirtschaftliche Existenz abzusichern, muss sie ein großes Verlangen, einen großen Durst nach Leben gehabt haben. Und diese sündhafte Beziehung dieser Frau hatte sie nun in Isolierung geführt. Sie vermied jeden Kontakt mit der Nachbarschaft. Das bedeutete aber damals auch, sie war nicht informiert, was um sie herum vorging. Meine ich wie heute, dass jemand ganz einsam leben kann und trotzdem über die Medien, über alle Geschehnisse um sich herum in der Welt informiert ist. Deshalb war es nur natürlich, dass diese Frau wissbegierig bzw. neugierig war. Und diese 2 Eigenschaften dieser Frau, die macht der Herr sich zunutze. Er, der vollkommene Seelsorger, nämlich ihren Lebensdurst und ihre Neugier. Seine Antwort lautet hier in Vers 10, wenn du die Gabe Gottes kenntest, und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn gebeten haben und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Diese Antwort knüpft an den Wissensdurst dieser Frau an und die Erwähnung des lebendigen Wassers knüpft an den Lebensdurst dieser Frau an. So ergab sich die Möglichkeit für ein intensives Gespräch. Dass die Tür bei dieser Frau wirklich aufgegangen war, ist dann aus ihrer Antwort zu sehen, in Vers 12. Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab, und er selbst trank aus demselben und seine Söhne und sein Vieh. Aus 2. Könige 17 haben wir gerade gelesen, dass die Samariter kein Recht hatten, Jakob als ihren Vater zu nennen. Und wenn diese Frau auch Unrecht haben mochte mit dem, was sie da sagte, darauf geht der Herr nicht ein. Er ist kein Fanatiker, wie wir das oft sind. Wenn wir so auf die Genauigkeit der Schrift pochen, hat mich auch schon öfter dabei erwischt. Wenn andere sie auslegen oder zitieren. Der Herr tat das nicht. Er ist der vollkommene Seelsorger. Er konnte, gemessen an dem Ziel, was er in diesem Gespräch verfolgte, diese Ungenauigkeit dieser Frau hier in den Worten der Frau hier unter den Tisch fallen lassen. Ihm ging es darum, über dieses wunderbare Wasser zu sprechen, das er anzubieten hatte in Vers 13. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wiederum dürsten. Wer irgend aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, die ins ewige Leben quillt. Den tieferen Sinn dieser Worte scheint die Frau nicht richtig begriffen zu haben, wenn sie dann in den nächsten Versen sagt, Vers 15, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Nun war das Eis gebrochen. Die Unterhaltung war jetzt so entkrampft, dass der Herr dem Gespräch die gewünschte Richtung geben konnte. Aber jetzt ging es nicht mehr nur um eine Bitte um Wasser. Jetzt musste gründlich mit dem sündigen Leben dieser Frau abgerechnet werden. Aber ein solches Gespräch konnte aber nicht in der Abwesenheit ihres Lebensgefährten stattfinden, mit dem sie zusammenlebte. Bei jedem Dienst, der an Menschen zu tun ist, muss man ja auch zunächst den Standpunkt des Betreffenden mal ausmachen. Sonst kann man ihm nicht richtig helfen. Sonst kann er nicht den Dienst empfangen, den er in seiner Lage nötig hat. Und das ist für jeden Evangelisten und auch Seelsorger im Grunde ganz wichtig. Hier in diesem Fall ging es darum, dass die Samariterin dahin kam zu erkennen, in welcher Lage sie sich Gott gegenüber befand. Und jeder von uns hat in solcher Situation erstmal seinen eigenen Standpunkt zu bestimmen. Und zunächst mal im Selbstgericht den Balken aus dem eigenen Auge zu entfernen, bevor er sich mit dem Splitter in den Augen der anderen beschäftigt. Bei dem Herrn war das natürlich nicht nötig. Er hätte nun der Frau gleich Vorwürfe wegen ihres unehrenhaften Lebens machen können. Aber das tut er nicht. In seiner göttlichen Weisheit ging er einen anderen Weg. Er gab der Frau den Auftrag hier in Vers 16, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Und dadurch erreichte er zwei Dinge. Erstens blieben die Anstandsregeln gewahrt, denn ein solches Gespräch konnte nur in der Anwesenheit ihres Partners geführt werden. Und zweitens begann die Frau dadurch, ihre eigene Situation zu erfassen. Durch ihre ehrliche Antwort, ich habe keinen Mann, bekannte sie ihr Unrecht. Erst dann konnte der Herr den Finger jetzt in die Wunde legen. Er zeigt dir, dass er ihre Nöte kennt. 5 Männer hast du gehabt. Und erst dann kommt der Vorwurf, der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das Schuldbekenntnis dieser Frau ist sehr kurz. Es besteht nur zum einen aus der Bemerkung über den Herrn und zum anderen aus einer versteckten Frage über die Anbetung. Vers 19. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet, auf Gerizim. Und ihr saget, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Wenn man das liest, dann wirkt das wie ein Gedankensprung bei dieser Frau. Aber ich habe auch schon viele Ausleger gehört, die das so gedeutet haben. Aber ich glaube, Wir dürfen uns nicht vorstellen, dass diese Worte jetzt so schnell gewechselt wurden, wie wir die hier lesen. Wenn der Herr sagt, 5 Männer hast du gehabt und so weiter, dann wird das diese Frau getroffen haben. Dann wird sie wie angewurzelt dagestanden haben, bis sie dann sagte, ja, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Das heißt doch mit anderen Worten, ja, du hast recht. Du hast Licht in mein Leben scheinen lassen. Du hast mich der Sünde überführt. Das wird deutlich aus dem, was sie später den Leuten hier in der Stadt sagt, in Vers 29. Kommet, sehet einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was irgend ich getan habe. Und durch die anschließende Frage über die richtige Anbetung wird das eigentlich noch bestätigt. Und viele, ich sagte es schon, hat das auch schon in manchen Auslegungen gelesen, sehen in der Frage über die Anbetung eine Ausflucht dieser Frau. Ein Versuch, das peinliche Thema jetzt ganz schnell zu beenden. Aber ich denke, das ist nicht so. Sonst wäre der Herr nicht so ernstlich auf diese Frage eingegangen. Das war schon eine ernsthafte Frage, die sich aus der Situation dieser Frau ergab, die doch offensichtlich Kenntnis über den jüdischen Gottesdienst hatte. Die sagt dann ja auch in Vers 25, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird und so weiter. Hatte schon Verständnis davon. Sie hatte Kenntnis von der Ankündigung des Messias, so wie sie Mose gemacht hat in 5. Mose 18. Einen Propheten gleich mir wird sich der Herr erwecken. Und in 2. Könige 17, in dem Kapitel, aus dem wir gerade gelesen haben, einige Verse nach dem wird beschrieben, dass die Bevölkerung Samarias in der Gottesdienstordnung, also die neue Bevölkerung, die Mischbevölkerung, in der Gottesdienstordnung unterwiesen wurde. Steht im gleichen Kapitel einige Verse weiter. Durch das Bekenntnis, ich sehe, dass du ein Prophet bist, hat sie sich schuldig bekannt. Und jetzt möchte sie auch, wie sie es aus dem Gesetz Moses kennt, die Vergebung erfahren, indem sie ein Sündopfer bringt, das ja nötig war nach dem Gesetz. Ich will dazu vielleicht kurz lesen aus dem 3. Buch Mose, aus dem 4. Kapitel. Der 27. Vers. Und wenn jemand vom Volke des Landes aus Versehen sündigt, indem er eines von den Verboten des Herrn tut, die nicht getan werden soll, und sich verschuldet, und seine Sünde wird ihm kundgetan, die er begangen hat, so soll er seine Opfergabe bringen, eine Ziege ohne Fehl, ein Weiblein, für seine Sünde, die er begangen hat. Die Frau sah sich in Gedanken nach Jerusalem kommen, um ein Sündopfer zu bringen. Aber wenn sie da im Tempel erscheinen würde, würden sie die Tempelwächter wegschicken, weil sie eine Samariterin war. Aber auf der anderen Seite war sie sich sicher, dass dieser jüdische Prophet, den sie jetzt erkannt hatte, sie nicht zum Berge Gerizim schicken würde. Das war ja auch klar, dass er sie nicht dahin schicken würde, um ein Sündopfer zu bringen. Und in ihrer Not, Vergebung durch ein Sündopfer zu erlangen, legt sie jetzt dieses Dilemma, in dem sie ist, dem Propheten vor. Und im Zusammenhang mit der drängenden Frage dieser Frau nach dem Ort eines angemessenen Sündopfers, Da gebraucht dann der Herr das Wort Anbetung. Und in seiner überraschenden Antwort spricht der Herr in den Versen hier von Vers 21 bis 24 im Zusammenhang mit der Anbetung vier verschiedene Aspekte an. Er sagt, er spricht die neue Zeit an, die im Begriff war, anzubrechen. Zweitens sagt er, macht er klar, die Tatsache, dass das Heil aus den Juden ist. Und drittens die Tatsache, dass Gott, der Vater, Anbeter sucht. Und viertens die Konsequenz aus der Tatsache, dass Gott ein Geist ist. Diese vier Dinge spricht er an in Bezug auf Anbetung. Auch bei dieser Antwort, das heißt bei der Ausführung des Herrn über Anbetung, da müssen wir immer wieder bedenken, vor welchem Hintergrund dieses Gespräch geführt wurde. Wenn man das nicht bedenkt, dann läuft man Gefahr, sich in ein unklares, ich sag mal, theologisches Gebäude über Anbetung aufzurichten. So habe ich schon oft die Meinung unter Brüdern gehört und sie teilweise auch selber mitvertreten. Beziehungsweise in den Schriften der Brüder gelesen, dass Danksagung noch keine wahre Anbetung sei. Wahre Anbetung sei ein so starkes inneres Erfülltsein von der Person und dem Werke Gottes und des Herrn Jesus, dass man darüber nicht mehr die Segnungen sieht, die man selbst dadurch empfangen hat, dass die darin zurückstehen müssten. Und deshalb sagt man dann, das persönliche Pronomen, also die Worte wie ich, meiner, mir, mich, gar nicht in der Anbetung und auch in Anbetungsliedern vorkommen sollten. Und deshalb haben auch manche Geschwister, damals, ich kann mich in den Jahren erinnern, hatten manche Brüder etwas Mühe, aus den Glaubensliedern hier zu singen, die das alte Liederbuch gewohnt werden. Und ein bisschen ist da ja auch dran an diesen Gedanken. Und aber das sollte kein Gesetz sein. Unsere Anbetungsstunden werden, denke ich, auch wenn ich an vorhin denke, schon lange nicht mehr durch diese Empfehlungen gekennzeichnet. Nun, wie dem auch sei, im Lichte von Johannes 4 sind diese Grundsätze ohnehin zumindest einseitig und überzogen. Das Wort, das in unserer Übersetzung mit Anbetung wiedergegeben ist, bedeutet laut Wortkonkordanz sowohl im Aramäischen als auch im Hebräischen, der Herr bediente sich ja der aramäischen Sprache, bedeutet dieses Wort niederbeugen. Und das drückt eine besondere Ehrerbietung aus. Und eine solche Haltung kann man aber auch nur äußerlich einnehmen. Etwa bei innerer Gleichgültigkeit, trotzdem innerlich gleichgültig dabei sein. Oder sogar Vorbehalte im Herzen gegenüber anderen Geschwistern zu haben. Das wäre dann eine unwahrhaftige Anbetung. Zu aller Zeit musste die Anbetung Gottes in Geist und Wahrheit erfolgen. Das heißt, in Übereinstimmung mit der Wahrheit, die Gott den Anbetern gegenüber offenbart hat. So war Kains Anbetung für Gott nicht annehmbar. Die Abels dagegen schon. Abel war ein Anbeter Gottes in Wahrheit. Warum aber nun spricht der Herr mit dieser Frau darüber, dass ein neues Zeitalter unmittelbar bevorstand? Ich denke, aus zwei Gründen. Zum einen sollte das anbrechende Zeitalter, es kommt die Stunde und ist jetzt, gekennzeichnet sein durch die Rückkehr zu einer Situation, die vor der Sintflut und auch vor der Gesetzgebung bestand. Und zum Zweiten durch die Offenbarung einer ganz besonderen Wahrheit. Das eine drückt der Herr mit den Worten aus, weder auf diesem Berg noch in Jerusalem, Vers 21. Die Anbetung sollte wie in den Zeiten vor der Gesetzgebung nicht mehr an einen geografischen Ort gebunden sein. Das zweite Besondere an dieser anbrechenden Zeit ist, dass die Anbetung noch einen tieferen Inhalt erhalten würde, aufgrund einer vertieften Erkenntnis Gottes. Und das gilt für alle, die heute leben, Gläubigen heute, die den Heiligen Geist empfangen haben, weil sie das Sündopfer des Herrn Jesus für ihre Sünden in Anspruch genommen haben. Und wir haben nach Römer 8, wie Paulus es da schreibt, den Geist der Sohnschaft empfangen, in welchem wir rufen, aber Vater. Die hier durch den Herrn offenbarte Wahrheit ist, dass es dieser Vater ein suchender Vater ist, der Sünder zu seinen Kindern macht, damit sie ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Und zwar auf eine Weise, wie sie vorher noch nicht bekannt war. Das Heil ist zwar aus den Juden. Wir haben das ja auch im Epheserbrief gesehen, dass diese Ratschlüsse Gottes Länge, Breite, Höhe und Tiefe haben. Das Heil ist zwar aus den Juden. Die Juden kannten diesen Gott länger. Aber nachdem sie ihren Messias verworfen hatten, ist dieses Heil auch für uns, für Menschen aus den Nationen. Der Ratschluss ist viel breiter geworden. Obgleich der Herr damit andeutet, dass die jüdische Vormachtstellung zu Ende ging, mussten die Samariter nun doch lernen, dass eine völlige Abkehr vom Judentum doch falsch war. Selbst als das neue Zeitalter, die Gnadenzeit, angebrochen war und auch in Samaria durch die Predigt des Philippus eine große Erweckung war, da beugte Gott doch vor, dass die alte Kontroverse zwischen Juden und Samaritern nicht in die junge Kirche hineingetragen wurde. Ich denke da an die Begebenheit in Apostelgeschichte 8. Im Gegensatz zu allen anderen empfingen die Samariter den Heiligen Geist erst, nachdem ihnen von den jüdischen Aposteln aus Jerusalem die Hände aufgelegt worden waren. Für Antisemitismus ist in der heutigen Gemeinde Gottes kein Platz. Immerhin war unser Herr ein Jude. Nun nochmal kurz zurück zu der Aussage des Herrn über Anbetung. Was lernen wir daraus? Erstens, jede Form von Ehrerbietung Gott gegenüber ist Anbetung. Zweitens, geschieht diese Ehrerbietung nicht nur äußerlich, durch Worte, durch Zeremonien etwa, oder durch Schlachten von Opfern, sondern in Aufrichtigkeit des Herzens, im Geist, verbunden mit dem, was Gott an Erkenntnis über sich selbst den entsprechenden Gläubigen offenbart hat, also in Wahrheit, dann wird das wahrhaftiges Anbeten genannt, hier in Vers 23. Drittens, auch wenn ein Sünder sich aufrichtig zu Gott bekehrt, ist das eine Form wahrer Anbetung. Tut er das, nachdem er mit dem Erlösungswerk des Herrn Jesus bekannt geworden ist, dann gibt das der Anbetung einen tiefen Inhalt und gereicht zur Verherrlichung des Herrn. Und viertens, dass sich Sünder so zu Gott bekehren können, ist allein in der Gnadenzeit möglich, die der Herr hier in Johannes 4 ankündigt und die bis heute noch andauert. Was ist nun das Besondere in dieser Gnadenzeit, in der wir auch heute leben dürfen und die offensichtlich rapide ihrem Ende zugeht? Es gibt heute das ein für alle Mal vollbrachte Erlösungswerk Christi, das Gott angenommen hat und das alle früheren zeremoniellen, sinnbildlichen Handlungen im Judentum ersetzt. Und aufgrund dieser offenbarten Wahrheit können Gläubige nun selbst Gott nahen und es auch bußfertigen Sündern sagen, dass Gott ein suchender Vater ist, der sie mit offenen Armen empfängt. Wir Gläubigen können Gott den Vater als unseren persönlichen Vater anbeten, weil diese Stunde, wie der Herr sagt, nicht nur durch das vollbrachte Werk des Herrn Jesus gekennzeichnet ist, sondern auch dadurch, dass jetzt der Heilige Geist in uns Gläubigen wohnt. Durch diesen Geist wissen wir, dass wir Kinder Gottes, ja Söhne Gottes sind und rufen durch ihn, aber Vater. Und durch dieses intime Verhältnis zu Gott übertrifft unsere Anbetung alle, die in früheren Zeiten Gott in Geist und Wahrheit gebracht wurde. Selbst die von David oder Abraham. Wenn wir Gott nur durch das Singen alttestamentlicher Psalmen anbeten, dann lassen wir Gott und den Herrn in unserer Anbetung zu kurz kommen. Unsere Anbetung ist nicht länger an Opfertiere als Vorbilder auf Christus gebunden. Auch nicht an genau vorgeschriebene Opferorte. Unsere Anbetung ist keiner Regel unterworfen und auch an keine Vermittlung durch irgendeinen Menschen gebunden. Sei es durch einen ordinierten Geistlichen, sogenannten Priester oder was auch immer. In dieser Zeit können wir einander zurufen, wie es in Hebräer 13 heißt, durch ihn nun lasst uns Gott stets, wir haben heute Morgen daran gedacht, stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Die Wahrheit, die uns heute offenbart ist, macht es uns möglich, in unserer Anbetung zu verwirklichen, dass wir, so wie wir es im Epheserbrief gesehen haben, wie er es uns klar macht, mit Christus versetzt sind in die himmlischen Örter. Und dort gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung. So können wir in unserer Anbetung verwirklichen, was uns der Herr im Kapitel 16 hier dieses Evangeliums erklärt, wo er sagt, ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb. Zu ihm können wir immer kommen. Bei ihm sind wir immer willkommen, besonders mit unserer Anbetung.
Aber weil du gerade von Anbetung gesprochen hast, ich hatte im Urlaub ja das Buch von Bruder Jakob über die Opfer gelesen, mit großem inneren Gewinn. Ich kann euch das nur empfehlen. Aber das muss man mehrfach lesen. Und wurde ich erinnert, dass dieser Bruder bei uns in Witten, großen Saal, Kinosaal, Vorträge gehalten hat über Anbetung. Das hat dann dazu geführt, dass bei uns die Brüder dann in der Versammlung am liebsten nur noch halbe Liedverse vorgeschlagen hätten. Heute Morgen habe ich noch so daran gedacht, unsere Väter im Glauben, die so ab 1850 sie hier in Deutschland als Brüdergemeinde versammelt haben, die haben offenbar das doch anders gesehen, so wie Hans uns das gerade erklärt hat, denn schaut das Lied 2 an, das Lied 27, das Lied 32, das Lied 34, da haben wir immer beides zusammen. Die Liebe Gottes, die Hingabe des Herrn Jesus, den Wert seines Blutes, aber auch haben sie dann immer mit dran gehängt, was das für Konsequenzen für unser persönliches Leben haben soll. Und das gehört auch dazu, dass wir dem Herrn sagen, wenn wir ihn hier anbeten, Herr, und nun hilf, dass ich in der vor uns liegenden und vor mir liegenden Woche wirklich zu deiner Ehre bin und deinem Herzen Freude mache. Ich habe das einigen schon erzählt, zwei Erlebnisse, eins, was jetzt ganz kurzfristig war und eins, was schon lange zurückliegt. Das eine war in Israel jetzt. Ich hatte meine Bibel mit, ich hatte mir draußen einen Platz gesucht und es sind da ja Häuser, wo Wohnungen vermietet werden und da kam immer so ein Bus an, 9 Sitzer und 2 Rabbiner kamen an. Und ich habe freundlich guten Morgen, die hielten dann gerade da, wo ich saß, guten Morgen gesagt auf Deutsch und so und hat der eine Rabbiner mich auf Deutsch angesprochen, der sprach fließend Deutsch. Und dann habe ich ihnen so erzählt, was ich jetzt gerade hier gelesen habe. Und das habe ich übrigens Ulla Timmerball gesagt. Hör mal, dein Harald, der hat die letzte Predigt hier bei uns gehalten. Das hatte Auswirkungen bis nach Israel. Weil ich einiges, was er uns hier gesagt hat, denen dann gesagt habe, dass ich so beeindruckt davon bin, wie der Mann Mose sich für das Volk eingesetzt hat. Und dass er mit Gott gesprochen und gerungen hat und gesagt hat, als Gott sagte, ich werde das Volk vernichten in einem Augenblick und werde dich zu einer großen Nation machen. Und Mose sagt, nein Gott, bitte, nein, tu das nicht. Nimm lieber mich und lösche meinen Namen aus dem Buch des Lebens. Und habe ich ihnen dann gesagt, ja und wir als Christen, wir sehen darin Jeshua Mashiach, Jesus den Messias, der sich vor uns alle hingestellt und hat gesagt, Vater, nimm mich, ich will die Schuld tragen. Guckt er mich an und sagt, was zahlen Sie eigentlich für Ihre Wohnung da? Also sofort Themenwechsel, denn für die ist der Jesus ja immer noch der Sohn der Hure. Und trotzdem muss man sagen, wer sein Volk segnet, auch in unserer Zeit, auch wenn sie noch die Decke auf dem Auge haben, davon bin ich fest überzeugt, der ist gesegnet. Deswegen ist diese Bemerkung, bei uns ist kein Platz für Antisemitismus wirklich richtig. Das heißt nicht, dass wir immer alles gutheißen, was die machen. Das ist ganz klar. Aber das Heil ist aus den Juden. Und wir sind den Juden insofern sehr dankbar, dass sie uns den Herrn Jesus Christus geschenkt haben. Die zweite Begebenheit, die ich euch erzählen wollte, liegt schon lange zurück. Das war auf einer europäischen Werkzeugmaschinenmesse. Wir hatten dort ausgestellt und ich hatte angefangen, vor Jahren mal das Buch auszulegen von Dr. Ostermann, Ohne Gott geht es nicht. Das war gerade so eine Krisenzeit. Und da sind über 1000 Bücher, die wir da ausgelegt hatten, auf der Messe stand mitgenommen worden. Und da habe ich gesagt, ja, du könntest ja auch mal Neue Testamente hinlegen. Da hatte ich so 300, 400 Stück mit. Die sind also sehr schnell sind die weg, obwohl die Messeleitung kam dann an und sagte, ja, was machen Sie denn hier und so, ne? Ja, ich sage, das ist das Beste, was es hier auf der ganzen Messe gibt. Wir können doch unseren Kunden hier das Allerbeste, das es gibt, auch gerne anbieten, nicht wahr? Naja, da waren sie dann auch zufrieden, haben sich wieder zurückgezogen. Und ich bin dann aber auch rumgegangen, ich kannte ja meine Wettbewerber, habe denen auch ein Neues Testament gebracht und auch den Pressenherstellern, die ja unsere potenziellen Kunden waren. Und habe ich einen der Verkäufer, solch eines Firma Kaiser war das, gesagt, ich habe was ganz Gutes für Sie. Schauen Sie hier, das ist für Sie ganz persönliches Neues Testament. Nein, sagt er, ich brauche das nicht. Aber gehen Sie mal zu unserem Messestand da, zu der Frau so und so. Die braucht das, die muss sowas haben. Ja, ich sage, es gut, mache ich, aber Sie brauchen das auch. Er kam dann auch später, ein paar Tage später, und hat sich auch ein Testament geholt. Das war das Schöne. Naja, ich gehe zum Messestand Und ich wusste sofort, um was es ging, um wen es ging. Eine Frau, also ich weiß nicht, also die so gekleidet war und ich schaute in ihr Gesicht und man konnte ihre Lebensgeschichte lesen. Und habe ich ihr gesagt, der Kollege hat mir gesagt, ich möchte Ihnen das hier bringen. Ich sage, nicht wahr, Sie lieben das Leben, nicht? Sie möchten das Leben doch genießen. Ja, sagt sie, das möchte ich ja. Habe ich ihr dann gesagt, wissen Sie, dass von Ihnen schon in der Bibel steht? Was? Von mir steht in der Bibel? Ich sage, doch. Da in Samaria an einem Brunnen, da kam eine Frau hin, um Wasser zu schöpfen, und der Jesus Christus saß da. Und der hat der Jesus gesagt, 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Aber ich kann deinen Lebensdurst stillen. Und er hat die Augen aufgerissen, hat mich angeschaut. Sowas steht da. Ja, ich sagte, der Jesus hat ihr gesagt, jeder, der von diesem Wasser trinkt, der Lebenslust, dem wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Gut, man müsste ja noch hinzufügen und kann und darf hinzufügen, was der Jesus der Martha gesagt hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Sagt der Jesus, glaubst du dies? Dann habe ich dieser Frau gesagt, wenn Sie das nehmen und den finden Sie hier, der das gesagt hat, hier im Neuen Testament, dann wird Ihr Lebensdurst gestillt, anderswo nicht. Ja, und so viele Menschen, die uns umgeben, die haben solch einen Lebenshunger. Aber dieser Lebenshunger, der kann nur durch das Brot des Lebens gestillt werden. Und die haben so einen Lebensdurst. Und ihr Lieben, wir machen da ja auch keine Ausnahme. Und auch unsere jungen Leute, die zur Versammlung kommen und hier das Wort hören, die möchten auch vom Leben was haben. Dem Wilhelm Busch hat ja jemand gesagt, ja, aber man möchte doch etwas vom Leben haben. Hat er dann gesagt, was sind Sie für ein bescheidener Mensch? Etwas vom Leben. Sie sollen alles vom Leben haben. Und ich kann das hier auch nur weitergeben, allen, die hier sind, uns und mir. Wer das Leben genießen will und gute Tage sehen will, das sagt ja Jakobus, der enthalte seine Zunge vom Bösen. Nicht? Wer das Leben genießen will und gute Tage leben will, sehen will, der geht zu Jesus. Morgens, mittags, abends. Heute Nacht wurde ich wieder wach. Waren so Dinge, die mich beschäftigten. Und da habe ich dem Herrn gesagt, Herr Jesus, ich will das doch nicht. Bitte gib mir doch etwas in mein Herz, was von dir ist. Ich habe das Ähnliches euch ja schon einige Male gesagt. Und das möchte ich euch weitergeben. Wenn dich die böse Lust anficht, so sage dann, ich muss ja nicht. Ich sage zum Geiz, zum was weiß ich noch, zum Neid, dafür starb doch mein Herr am Kreuz. Das ist so ein altes Kirchenlied. Und ich freue mich, dass wir Jesus haben. Ich freue mich, dass ich es euch sagen darf, öffne dein Herz und sag, Herr Jesus, mein Leben war halb. Ich war so eine Grenzgängerin, ich war so ein Grenzgänger. Ich wollte nicht von dir lassen, aber ich wollte auch nicht von der Welt lassen. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht.